SRF 1. SRF 1 Forum.
Sie haben an Ostern keine Hühnereier getutscht, sie haben auch keine Lammbraten gegessen, die Veganer. Die Veganer verzichten konsequent auf tierische Produkte. Sie wollen die Tiere und die Umwelt schützen und sie wollen gesund leben. Früher da haben Veganer als Aussenseiter gegolten, heute sind es Trendsetter. Ist die vegane Lebensweise die Lösung für viele Probleme oder gehen Veganer viel zu weit? Und sind Veganer die besseren Menschen? Wir diskutieren darüber diese Stunde. Willkommen zum Forum. Gesprächsleiter ist meine Kollegin Simon Hulliger.
Ich begrüße ganz herzlich den Beda Stadler. Er ist Professor für Immunologie an der Uni Bern. Und er findet, die Veganer die gehen zu weit. Für sie sei schon ein Imker ein Tierlichquäler. Dann ist bei uns, ich begrüße auch ganz herzlich, der Adriano Mannino. Er lebt seit 5 Jahren vegan und ist Co-Präsident von der Giordano Bruno Stiftung Schweiz. Die wollen unter anderem mit Initiativen in Bern und Basel das vegane Essen fördern. Er sagt, Veganer tun das Leid von den Tieren lindern und schonen die Umwelt. Dann begrüße ich auch ganz herzlich Vera Stucki. Sie ist Redaktorin bei der Fernsehsendung Puls vom Schweizer Fernsehen und hat gerade vor kurzem einen Selbstversuch gemacht. Sie hat 2 Wochen lang vegan gelebt. Vera Stucki, vegan vom einen Tag auf den anderen. Könnt ihr uns beschreiben, was sind da die grössten Umstellungen jetzt gewesen für euch?
Also die grössten Umstellungen sind, dass man sich eigentlich bei allem, was man isst oder trinkt, auch plötzlich muss anfangen, Gedanken machen, darf ich das oder nicht? Und dass das einiges von so der Leichtigkeit vom täglichen Leben verloren geht. Weil man darf ja wirklich, also ich meine, auf Fleisch verzichten finde ich jetzt nicht so eine Sache, aber wenn es eben Veganismus umfasst, ja dann auch Milch, Butter, Käse, Rahm, Honig sogar, eben wegen der Bienen. Und die Sachen sind dann einfach wirklich in sehr viel mehr Lebensmittel versteckt, als man würde denken. Das heisst, es ist relativ mühsam.
Und ihr lauft durch einen Laden und müsst die Verpackungen anschauen, genau lesen, was drauf steht, oder wie geht das?
Ja, da muss man überall nachschauen.
Und findet man dann so Produkte, die gehen?
Ja, natürlich. Also einfach so Pasta. Also Teigwaren ohne Eier drin, die gehen immer. Die kann man dann mit Olivenöl oder mit Margarine essen und ein bisschen Salz. Also da ist man immer auf der sicheren Seite. Eben Gemüse natürlich auch, Reis, das Zeug. Aber eben, also vor allem Fertiggerichte sind sehr schwierig, ist mir aufgefallen. Und eigentlich so ein bisschen alles, wo man zum Beispiel aufs Brot will tun, geht plötzlich nicht mehr. Also da bin ich an Grenzen gekommen. Und auswärts essen ist praktisch unmöglich.
Also das gesellschaftliche Leben wird doch ein bisschen schwieriger, oder? Wie habt ihr das erlebt?
Ja, also eben ein Beispiel ist, dass ich eigentlich eingeladen gewesen wäre bei Leuten halt zum Essen. Und ich habe nachher gesagt, ja komm, das lohnt sich jetzt eigentlich nicht gross, wenn ich zu euch komme essen, weil ihr müsstet vegan kochen. Und dann musste ich halt absagen. Oder eben ins Restaurant habe ich auch gesagt, komm, verschieben wir auf in 2 Wochen, das lohnt sich nicht, Geld auszugeben und nachher irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce bekommen.
Jetzt ist ja das Essen das eine, es gibt ja noch andere Bereiche, wo die Veganer auch konsequent sind. Habt ihr da auch noch Beispiele zu erzählen, wo ihr gemerkt habt, aha, das sind eigentlich auch tierische Produkte?
Ja gut, logisch. Also Wolle oder Wollekleider oder Lederschuhe. Aber da habe ich jetzt, also ich bin jetzt nicht ohne meine Schuhe umeinander gelaufen während diesen 2 Wochen. Aber man müsste ja eigentlich, wenn man konsequent ist, weil es ist halt ein bisschen weniger sichtbar, aber Lederschuhe sind natürlich genau gleich, ein totes Tier, wie jetzt irgendwie Fleisch. Aber ich meine, sobald man mal halt ein bisschen drin ist in dieser Szene, es gibt vegane Kleider, es gibt vegane Schuhe, man muss halt einfach den Aufwand betreiben, um sie sich zu besorgen. Und das ist, was ich mühsam gefunden habe.
Adriano Mannino, ihr lebt seit 5 Jahren so. Ist euer Leben so anstrengend, wie wir jetzt das gerade gehört haben?
Nein, also ich empfinde es überhaupt nicht als Verzicht. Ich meine, am Anfang hat man natürlich ein bisschen einen Aufwand, aber für mich war das auch ganz interessant. Es war schon das erste Mal, als ich mir systematisch über Ernährung Gedanken gemacht habe, als ich mich informiert habe über Nährstoffe. Und das war in der Tat auch das, was bei mir am Anfang ein bisschen hinger hatte. Ich bin schon vor etwa 10 Jahren Vegetarier geworden. Ich wusste, dass die genau gleichen Argumente für Veganismus sprechen. Aber ich habe noch kaum Veganer kennt. Und vor 5 Jahren war es natürlich auch noch ganz anders gewesen, Produkte. Ich meine, heute haben unsere Grossverteiler relativ viele Produkte, ganze Produktlinien. Auch was, ihr habt Fertigprodukte erwähnt gehabt. Ich meine, da gibt es mittlerweile sehr viele. Jeder Grossverteiler, Brotaufstrich, fängt man in den Reformhäusern. Und sobald ich die riesen Palette an Produkten kennengelernt habe, ist das eigentlich näher von selber gegangen, mehr oder weniger.
Und ja, aber sonst, man muss ins Reformhaus und mal wissen, wo die sind und alles. Also.
Ja, ich meine, nicht unbedingt. Ich meine, Früchte und Gemüse, viele Produkte, die man so oder so essen sie ja vegan. Und wie gesagt, Grossverteiler haben wir mehr. Jetzt Reformhaus ist nicht so unbedingt der Aufwand. Schuhe, da weiss man auch, was man wo bekommt. Kunstleder ist keine Sache mehr. Und das, ich meine, das ist einfach der Anfangsaufwand, den man ein bisschen hat. Aber es war für mich auch ein bisschen, also eine Entdeckungsreise gewesen. Ich war ganz erstaunt am Anfang, muss ich sagen. Und der von der Zutaten, ich meine, ja, man sagt ja, wie viel Veganer braucht, um eine Glühbirne zu wechseln. Zwei, einen zum Reinschrauben, der andere, um Zutaten zu checken. Das hat ein bisschen etwas natürlich. Am Anfang läuft man ein bisschen so rum als Zutatenchecker in den Läden. Aber dann weiss man es. Ich meine, das ist die Anfangsphase.
Der Zutatenchecker. Also es braucht ein bisschen Aufwand, wenn man vegan leben will. Es braucht vielleicht auch, der bestreitet es zwar, aber doch einen gewissen Verzicht auch auf viele Produkte. Lohnt sich das? Also ist die Lebensweise der Veganer, ist das etwas erstrebenswert? Über das möchte ich gerne reden mit meinen Gästen. Ich möchte aber auch euch daheim, die uns jetzt zuhören, einbinden in diese Sendung Forum. Das ist die Sendung, die ihr quasi mit am Diskussionstisch sitzt und könnt mitdiskutieren. Die Telefonnummer ist 0848 440 222, oder ein Mail könnt ihr schreiben an studio@srf1.ch 0848 440 222. Bereits geschrieben hat Sigrid De Leo. Sie ist seit ihrer Geburt Veganerin. Ihre drei Enkelkinder sind in vierter Generation Vegetarier oder Veganer. Und alle sind immer fit und munter und nie krank. Und Sandra Reutler hat geschrieben, es soll doch jeder so leben, wie er will. Aber man soll sie als Fleischesser bitte nicht zum Verbrecher stempeln. Und am Telefon ist ein SRF1-Hörer, und zwar der Ueli Krasser von Hagedorn. Grüß dich, Herr Krasser.
Guten Abend miteinander.
Herr Krasser, sind Veganer die besseren Menschen?
Nein, überhaupt nicht. Ich selber bin vegetarisch aufgewachsen, habe Lebensmittelingenieur studiert, kenne viele Veganer, kenne viele Vegetarier und auch Fleischesser. Und alle haben eigentlich Gründe, um ihre Ernährung so zu wählen, wie sie das machen.
Ist der, wer sich vegan oder vegetarisch ernährt, ist der verantwortungsbewusster? Was glaubt ihr?
Das glaube ich, ja. Das sind sicher Leute, die sich ein bisschen besser informieren und vielleicht auch ein bisschen besser über die globalen Zusammenhänge Bescheid wissen. Also es gibt natürlich Gründe, die sehr für Vegetarismus und vegan sprechen. Wenn man an die grossen Futtermittelimporte denkt, wo die Schweiz angewiesen ist, dass sie überhaupt so viel Fleisch kann produzieren, wie sie tut. Fleisch und Eier. Und da haben wir schon ganz grosse Missstände, dass eben sehr, sehr viel Futter reinkommt. Ein Kilo tierisches Eiweiß zum Herstellen braucht 15 Mal so viel Kilo pflanzliches Eiweiß. Also von dem her sieht man ein bisschen das Verhältnis, das da herrscht. Aber der Mensch ist das
Allesfresser.
Ein Allesfresser, genau, von seinem Verdauungssystem. Im Prinzip kommt er mit allem zu Gang. Und ich plädiere immer dafür, dass man alles mit Mass geniesst und sich eben auch bewusst macht, was das heisst. Also, die Produktion von Fleisch ist uns jetzt sehr wichtig. Wir setzen nur auf biologisches Fleisch. Dafür feins und vielleicht nur zweimal. Dreimal in der Woche.
Uli Krasser, merci vielmal. Mit Mass genießen, das nehmen wir doch gerne gerade mit in die Stunde. Ich möchte aber noch der Hermann Rüfenacht auch noch aufschalten, der da angerufen hat, SRF1-Hörer aus dem Kanton Aargau. Grüß dich, Herr Rüfenacht.
Ja, grüß dich miteinander. Ich bin eigentlich gegen Veganer. Ich bin eigentlich Fleischesser. Und mir denkt es einfach, es wird viel gegen Fleischesser lobbyiert. Denn meine Meinung ist, eine Pflanze ist ein Lebewesen. Die hat leider keine Sprache und darum tut man sie minderwertig behandeln. Und die Veganer meinen einfach, im Grunde noch, sie seien besser als der Fleischesser. Und das will ich kritisieren.
Also quasi eine Pflanze ist auch etwas, das ein Empfinden hat und hat die gleichen Rechte wie auch ein Tier. Und darum sollte man auch die. Aber was darf man denn noch essen, Herr Rüfenacht?
Ja, das ist genau das. Ich sage, wir Fleischesser und die, die Pflanzen, das kann man auch essen. Aber ich finde einfach, es sollte einfach die Veganer oder die selber meinen, sie seien bessere Menschen, weil sie kein Fleisch essen. Das kritisieren.
Das stört mich. Okay, ich habe es begriffen. Ja. Merci vielmals, Herr Rüfenacht, für euer Telefon. Beda Stadler, Immunolog, Professor für Immunologie an der Uni Bern und Kritiker von der veganen Lebensweise. Der Herr Rüfenacht hat gesagt, ihn stört das, dass sich die Veganer als bessere Menschen fühlen. Sind es bessere Menschen? Was glaubt ihr?
Ja, sagen wir, sie schauen die Welt zum Teil anders an. Sie leben ein bisschen in einem anderen Zeitgeist. Aber sie haben eine einseitige Sicht. Und ich sympathisiere mit Teil von ihren Ansichten und ich teile andere nicht. Und ich glaube, was Diskussion jetzt, die Diskussion, die startet mit Veganismus, hat vieles Positives. Mich freut persönlich, dass Bio und Vegan nicht zusammengeht.
Wieso freut mich das?
Ja, weil Bio ist so eine Quasi-Religion geworden und Vegan ist ein da ist man darauf angewiesen, dass man sich relativ vielfältig ernährt, also relativ viele verschiedene Pflanzen aufnimmt. Und die kann man nicht auf dem heimischen Acker holen. Da braucht man praktisch eine Globalität, um die überall herzubringen. Und das kann Bio nicht bringen, außer man würde eben, wie man das zum Teil macht, den Knoblauch aus Ägypten importieren und so weiter. Oder? Also das ist jetzt mehr so ein bisschen persönliche Freude. Aber es geht darum, dass es letztlich um die Frage geht, haben wir jetzt Recht, einem Tier ein Leid anzutun. Und das haben wir nicht. Und dort bin ich einig mit ihnen. Aber auf der anderen Seite geht es darum, haben wir das Recht, ein Tier zu essen? Ja oder nein? Und das ist eine andere Frage. Und über die sollten wir diskutieren.
Und über die werden wir auch diskutieren. Ich aber das schon noch aufnehmen, was der heute gesagt hat, Herr Stadler. Also man kann nicht vegan sein und dann auch noch den Anspruch haben, man esse Bio, sondern man ist dann angewiesen auf Produkte aus Ägypten oder auf genmanipulierte Soja etc.
Ja, das ist eine Behauptung, die Herr Stadler jetzt ein paar Mal geäussert hat, aber mir ist schleierhaft, was genau die empirischen Belege dafür sind. Also es gibt bio-vegane Höfe, es gibt im Friburgischen zum Beispiel gibt es bio-vegane Höfe. In Deutschland wird damit experimentiert. Man weiss, es ist belegt, es ist möglich. Also es scheinen zwei unterschiedliche Fragen zu sein. Also vegan, wie auch nicht vegan, geht konventionell, mit synthetischem Dünger, aber auch mit biologischem Dünger zum Beispiel. Also das scheinen unterschiedliche Fragen zu sein. Und was den Import angeht, ich meine, das ist auch häufig meiner Meinung nach eine Irrationalität in der Klimadebatte zum Beispiel. Oder dass gesagt wird, ja, lokal, regional, saisonal sollte man produzieren. Das ist sicher gut. Aber was häufig verloren geht oder unterschlagen wird in dieser Debatte, ist, dass der Parameter, ist es tierisch oder nicht, einen viel grösseren Klima-Impact hat. Also das Problem besteht dann, wenn war auf dem Flug eingeführt wird. Wenn es aber der Schiffsweg ist zum Beispiel, dann macht es fast nichts aus. Ja. Also Tomaten aus dem Gewächshaus oder normal gewachsen oder auf dem Schiffsweg importiert, das macht fast nichts aus. Aber hingegen, wenn man ein Tierprodukt hat und vergleicht mit pflanzlichen Produkten, dann ist das eine grosse quantitative Differenz. Also das wird häufig unterschlagen, dass eigentlich die Menge an Tierprodukten der entscheidende Faktor ist.
Also mit eurer Lebensweise, sagt ihr, macht ihr etwas sowohl für das Klima, für die Umwelt und auch für eure Gesundheit?
Das ist eigentlich auch das Ziel von der Giordano Bruno Stiftung, eine Art ein neuen, hoffentlich rationaleren Ansatz in die Politik einzubringen. Unsere Ressourcen sind immer limitiert. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Wir haben limitierte Zeit, Geld, Arbeitskraft. Und dann überlegt man sich, ja, wie kann ich mit diesen Ressourcen möglichst viel bewirken? Und der rationale Ansatz ist dann zu schauen, was haben wir alles für Probleme und finden wir irgendeinen Synergiepunkt oder einen Hebelpunkt mit grosser Hebelwirkung auf viele Bereiche. Und
das ist die Dauer, wo man
das ist. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der heute stark vernachlässigt ist. Ja, jetzt eben, die Klimadebatte wird häufig vom Wohnen gedreht, vom Verkehr. Aber UNO-Studien zum Beispiel zeigen, dass eigentlich Tierprodukte klimaschädlicher sind als der ganze Verkehr. Das Bundesamt für Umwelt hier bestätigt auch, dass Nutztierhaltung der grösste klimabelastende Einzelfaktor ist. Und trotzdem wird es vernachlässigt in der politischen Debatte.
Peter Stadler, das ist munzeklig. Also wenn man mit dem Menüplan so viel kann bewirken kann, macht doch das Sinn?
Nein, das kann man eben nicht. Das ist Wunschdenken. Und die Veganer sind ja in der Zwischenzeit eben nicht mehr die alten Veganer in den Batikschuhen und im Liebli abgemagert, die irgendwo nicht mehr rumhängen. Sondern es sind viele Junge darunter. Und die befürworten zum Beispiel Gentechnik in der Landwirtschaft. Die träumen sogar von Fleisch aus dem Labor. Alles Zeug, wo ich finde, ja, ist okay. Aber es geht noch ein paar Jahre, oder? Und jetzt sollte man gerade, bevor man mit dem Zweihänder reinfährt und allen jetzt so moralisch sozusagen in eine Ecke hineinstellt, dass wirklich sich Fleischfresser anfangen, kriminalisiert fühlen, oder? Ich glaube, dort haben wir eben schon nicht die gleiche Linie, weil ich finde, es gibt Fernziele, die in der Ordnung sind, aber nicht so.
Also der Zweihänder-Vorwurf, den ist mir noch ein bisschen, wir haben explizit darauf geachtet bei der Initiative, dass wir eben die Wahlfreiheit nicht beschränken, dass wir sagen, wir wollen zusätzliche vegane Menüoptionen, wo man quasi mehr Wahlfreiheit hätte.
Über die Initiative würde ich gerne noch reden, da müssen wir aber das noch ein bisschen erklären, was das eigentlich genau ist für die, die noch nicht kennen. Aber ich sehe, dass da Telefonhörerinnen und Hörer bereits am Warten sind. Ich schaue schnell meinen Kollegen an, der Stefan Siegenthaler. Und zwar haben wir am Telefon der Erich Frank. Frank aus dem Tessin. Grüß dich, Herr Frank.
Ja, guten Abend. Ich kann eigentlich will sagen, dass die Bewegung der Veganer zwar eigentlich eine gut gemeinte Sache ist, aber nicht wirklich durchgedacht. Und jedes Lebewesen auf dieser Erde, ob Pflanze oder Tier, lebt auf Kosten von einem anderen. Das ist ja ein Schicksal von allen organischen Lebewesen auf dieser Erde. Wenn man das wirklich durchdenkt, dann darf es jemand nicht mit Holz heizen, weil vielleicht hat es einen Holzwurm drin im Scheitli, oder? Oder wenn er ein Einfamilienhaus baut und ein Prax kommt und dann zerstört er Tausende von winzigen Tieren, Spinnen, Asseln, Ameisen etc. etc. Ich glaube, einen respektvollen Umgang mit allem, wo lebt.
Herr Frank, ich nehme das gerne auf und tut das weiterleiten Adriano Mannino von der Stiftung Giordano Bruno Schweiz. Eben, der Herr Frank sagt, ja, wo macht man denn Grenzen? Wenn man jetzt rausläuft und eine Ameise verzaubert.
Ja, ja. Ich glaube, der Herr Rüfenacht hat schon gesagt, eben, Pflanzen sind auch Lebewesen und wie ist es mit Pflanzenrecht? Also ich glaube, das ist häufig so ein vorgeschobenes Argument, weil wer ernsthaft ob Pflanzenrecht fordert, dann müsste jetzt eigentlich schon dafür sein, auch Gesetze einzuführen gegen Pflanzenquälerei, die ganz analog würden, aufgebaut werden zu den Gesetzen gegen Tierquälerei. Aber offensichtlich ist das absurd. Und auch wissenschaftlich, neurobiologisch wissen wir, dass Tiere über ein zentrales Nervensystem verfügen wie wir und Pflanzen nicht oder einmal sicher nicht über eine analoge Struktur. Und insofern, was man zusätzlich auch noch sagen kann, ist, das ist glaube ich auch schon erwähnt worden, dass Tiere ja Pflanzen essen und zwar 10-mal mehr vom Gewicht her. Das heisst, selbst wenn man möchte, Pflanzenleid zu hypothetisch minimieren, wäre es gut, wenn man sich vegan würde ernähren, weil so kann man insgesamt Belastung reduzieren, die man erzeugt.
Ich
finde
das doch nicht ganz auf die Frage geantwortet.
Der Wurm, wo sie noch Grenzen machen, genau,
sie gehen auf Pflanzen, das ist ganz klar, dass es absurd ist, aber...
Grenzen, ich meine, wir müssen natürlich dort anfangen, wo aktuell die grössten Probleme sind. Das ist sicher bei Massentierhaltung. Und dann einfach Schritt für Schritt. Ich meine, es muss natürlich alltagspraktikabel sein. Es ist überhaupt nicht, es wird ja häufig gesagt, es ist etwas Religiöses, Ersatzreligion. Das ist es überhaupt nicht. Es ist einfach das Ziel da, das, glaube ich, viele Menschen teilen, möglichst wenig Leid zu verursachen und mit ihrem Leben. Aber es muss natürlich alltagspraktisch sein. Und dann fängt man bei den grösseren Sachen an und geht dann graduell weiter. Und ich weiss auch nicht, wo die Reise herführt, der Versuch, das Leid in der Welt zu mindern. Also, aber es ist etwas Graduelles.
Es ist etwas Graduelles, mit dem verwischt man aber etwas Wesentliches, nämlich, was ist das Wesen von uns Menschen? Und der wirkliche Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass alle Tiere wie wir, die haben, ja, die können zurückschauen, die haben selber etwas so wie eine Erinnerung, eine eigene Geschichte. Aber was sie nicht haben, ist eine Zukunft. Und es gibt nur ganz wenige Tiere, die ganz ein bisschen von dem haben, wo übrigens der Durchschnittsschweizer schon nie mehr auch nur eine Hand anlegen würde. Man weiss, dass Affen das ein bisschen haben, aber es gibt keinen Schweizer, der heute noch Affen essen würde. Man weiss, dass andere Tiere emotionale Werte haben, zum Beispiel Haustiere. Es gibt Schweizer, die ihre Katzen nicht essen würden. Oder? Es gibt ganz wenige Schweizer, würde ich sagen, die noch ihren Hund essen. Oder? Aber das ist eine Minorität. Das heisst, dort hat der Zeitgeist sich so verändert und es gibt den Kardinalunterschied zwischen Tier und Mensch. Wir haben eine Zukunft. Und wenn man das Tier tötet, nimmt man ihm nichts weg, weil es die Zukunft nicht hat. Es kann zurückschauen, es kann von dem profitieren, aber es tut nicht, wenn das Hirn im Leerlauf ist, sich quasi immer nur mit der Zukunft beschäftigen, wie das menschliche Hirn.
Also aus dem leitet ihr ab, wir haben ein Recht zum Töten von einem Tier.
Ja, und da muss man nur noch einen Nebensatz sagen. Wir haben nicht nur ein Recht, sondern Haustiere und Nutztiere sind von uns abhängig. Und dort haben wir auch die Pflicht, sie zu töten. Nämlich, wenn die von uns abhängig sind und leiden, dann müssen wir eingreifen. Weil ich bin ja einverstanden, dass ein Tier nicht leiden sollte. Und darum, ich musste kürzlich meine Katze gerade umbringen. Das war nicht lustig. Aber ich hatte so ein schweres Nierenversagen. Es ist nicht mehr anders gegangen. Ich konnte dem Leiden nicht zuschauen. Also, es ist nicht nur das Recht, sondern sogar auch die Pflicht, dass wir dazu schauen. Also, medizinische Versorgung zum Beispiel auch, die Tiere brauchen von uns.
Also da wären wir bei der Grundsatzfrage, oder? Dürfen wir überhaupt ein Tier töten oder dürfen wir das nicht? Und ich würde gerne das noch verteufeln mit euch, Herr Mannino. Aber zuerst schnell der Paul Reiner in der Sendung begrüßen, SRF1-Hörer von Elm. Er hat eine Frage. Grüß dich, Herr Reiner.
Ja, guten Abend. Das ist der Paul Reiner von Elm. Ich bin Biolandwirt in einem Bergtal. Und wir tun ja unsere Wiesen pflegen, unter anderem auch Bergwiesen. Und da entsteht ja Futter. Und das ist ein Futter, das der Mensch direkt selber gar nicht selber essen kann. Also wir müssen das über Tiere veredeln und dabei entsteht Fleisch und dabei entsteht Milch. Und das geht an einigen 10'000 Bauern in der Schweiz so, es werden etliche 100'000 Wiederkäuer gehalten in der Schweiz, wo deren Futter essen, wo der Mensch nicht essen kann. Und wenn wir ja wissen, dass es auf der Welt immer mehr Leute hat und der Klimawandel immer mehr Hungergebiet uns beschert, dann glaube ich, können wir mit dem nicht einfach aufhören und sagen, wir essen nur noch vegan.
Paul Riner, merci vielmals für das Telefon. Die wir doch die Frage dem Adriano Mannino weiterleiten. Was sollen Bauern mit ihrem Gras machen in Zukunft?
Ja, es sind jetzt gerade viele Fragen auf das Mal gewesen. Vielleicht darf ich zuerst noch auf...
Nein, das tun wir nachher. Tun wir das so schnell abschließen. Dann kommen wir nochmal auf die Grundsatzfrage, auf die ethische Frage zurück. Aber zuerst noch jetzt mit dem Gras. Was sollen sie jetzt in Zukunft machen,
Bauern? Genau. Also, vielleicht zuerst zum Punkt von der Initiative. Ich habe schon gesagt, dass unsere Forderung,
das ja, nicht Gras jetzt, die Initiative kommen gerade, Herr Mannino. Was sollen Bauern machen?
Ja, ich meine, warum, es ist ja nicht, also der Anrufer hat gesagt, wir müssen das dort nutzen. Warum müssen wir? Also man weiss quantitativ, dass man die Weltbevölkerung völlig problemlos kann ernähren mit dem offenen Ackerland, wo wir haben. Man würde viel weniger Ackerland brauchen, wenn man das vegan würde machen. Und man
kann ja nicht überall, ja, jetzt gerade in den höheren Lagen, ja, das als Ackerland brauchen, oder? Dort wächst jetzt halt vielleicht nur Gras.
Also es gibt schon Bergkulturpflanzen. Ich meine, das hat man noch viel zu wenig erforscht. Ich meine, seit Jahrhunderten hat man natürlich vor allem im Bereich der Tierprodukte geforscht und nicht vor veganer Landwirtschaft. Also da könnte man durchaus viel machen. Und weiter, ich habe die bio-vegane Landwirtschaft erwähnt, die auch schon praktiziert wird in vielen Bereichen. Da wird zum Beispiel mit Grasmulch gedüngt, also das Gras, das gemäht wird und dann quasi direkt als Dünger verwendet wird, was auch sehr gut funktioniert. Da gäbe es verschiedene Möglichkeiten.
Verschiedene Möglichkeiten, Herr Stadler?
Also ich finde das ein wunderbares Beispiel und man darf es verallgemeinern. Es geht ja nicht nur um die Schweiz, sondern um die ganze Welt. Es gibt riesige Zonen, wo es jetzt wirklich nur Weideland hat. Und dort weiss man seit ein paar tausend Jahren, dass dort kein Gemüse wächst und so weiter. Der Mensch hat das probiert. Aber lassen wir das Beispiel, der Bauer hat recht, wir werden weiterhin Weidetiere haben. Und die Frage ist, sollen wir die ausrotten oder nicht? Und zweitens, werden wir weiterhin wilde Tiere haben? Und wenn jetzt ein Reh mit einem Blattschuss vom Jäger erschossen wird, das hat keine Schmerzen. Ich gebe zu, der Jäger trifft nicht immer. Aber nehmen wir jetzt an, er trifft und das Tier hat keine Schmerzen. Das sind die Haltungsbedingungen der Ordnung. Das Tier hat ein glückliches Leben gehabt. Es hat keine Schmerzen. Und weil das Tier keine Zukunft hat, haben wir ihm nichts weggenommen. Sollen wir jetzt das Tier liegen und kompostieren? Oder sollen wir das essen?
Ja, ich muss sagen, an dieser Diskussion stört mich, dass es einfach eine riesen Augenwischerei ist. Ich meine, da geht es um Gras, Grasland, Graswirtschaft, Grasmilch, Grasfleisch und so weiter. Und dann geht es um die Jagd. Das macht nicht 10% vom Fleisch aus, das wir heute konsumieren. Fakt ist, dass die übergrosse Mehrheit vom Fleisch, von den Tierprodukten, die wir heute konsumieren, aus Massentierhaltung kommt, aus Tierfabriken. Und es geht doch darum, das zu minimieren. Und wenn wir das dann minimiert haben, dann können wir dann weiter schauen, wie vielleicht die optimale Situation aussieht. Aber es ist doch völlig unredlich, jetzt einfach da gewisse Beispiele, die vielleicht noch vertretbar wären, zu bemühen, wenn das Hauptproblem darin besteht, dass man einfach viel zu viel Fleisch essen, dass das nur mehr geht, weil wir einfach die Massentierhaltung haben. Und ich glaube, Herr Stadler, ihr habt auch schon mehrfach gesagt, eben, ihr denkt auch, dass die aktuelle Massentierhaltung ein Problem ist. Und die Veganer sind ja die, die das primär vertreten, gesellschaftlich, und jetzt eine Entwicklung in diese Richtung anstoßen. Und warum bringt man dann nachher die marginalen Beispiele, die vielleicht vertretbar wären, um die Entwicklung aufzuhalten? Das ist echt das, was ich nicht verstehe.
Nein, wenn es um eine Prinzipfrage geht, und da müssen Sie jetzt Stellung nehmen, Herr Mannino. Wenn jetzt die Welt sich verändert hat, wir nur noch Tiere haben, die gesund, glücklich gehalten sind und so weiter. Sie wollen ja nicht alle Tiere ausrotten. Es wird immer Tiere geben. Was macht jetzt einer, der jetzt 50 Jahre vegan gelebt hat und realisiert, jetzt gibt es die Massentierhaltung nicht mehr, Brutalitäten gibt es nicht mehr, ist eigentlich alles in Ordnung. Können wir jetzt zusammen ein Steak auf den Grill tun? Oder ist der Veganismus denn wirklich so stur, dass man sagt, nein, auch die normalen tierischen Eiweiße, die es immer wird geben, im Meer und auf dem Land, sind tabu von jetzt an. Und diesen Eindruck macht er.
Was heisst, ihr redet von in 50 Jahren und dann werden wir sicher ein schönes Steak aus dem Labor geniessen zusammen. Da freue ich mich sehr drauf. Aber es geht, wir haben vorhin um das Töten von Tieren an sich geredet. Und mir scheint einfach, das ist ein Gewaltakt und man nimmt dem Tier etwas, man nimmt dem künftiges Glück, was vielleicht hätte gehabt. Ich möchte euch auch noch fragen, angenommen euch würde heute Abend, was ich natürlich nicht hoffe, ein Stein auf den Kopf fliegen und ihr würdet morgen aufwachen und hättet auch keine Zukunft. Zukunftsbewusstsein mehr. Wäre es dann völlig okay, wenn man euch schmerzfrei würde töten? Ich glaube es nicht. Ihr habt auch gesagt, der Kardinalunterschied zwischen Mensch und Tier sei die Intelligenz und Zukunftsbewusstsein. Auch das stimmt leider faktisch nicht. Es gibt viele Menschen aufgrund vom Alter oder von einer geistigen Behinderung, die das Zukunftsbewusstsein auch nicht haben. Und selbstverständlich dürfen wir die nicht töten. Selbstverständlich.
Ja, aber jetzt muss ich schnell reingehen. Es ist sehr spannend, wie ihr miteinander diskutieren. Ich will nur schnell, dass man noch weiss, wenn man jetzt gerade erst eingeschaltet hat, wo wir hier sind. Also, wir sind in der Sendung Forum auf SRF 1. Wir reden über die vegane Lebensweise. Wir probieren herauszufinden, hat das Vorbildcharakter für uns? Kann man mit dem Klimawandel aufhalten, die Umwelt schonen? Kann man selber gesund leben damit? Oder gehen sie viel zu weit? Meine Gäste sind der Beda Stadler, Professor für Immunologie an der Uni Bern, der Adriano Mannino, Co-Präsident von der Giordano Bruno Stiftung Schweiz und Vera Stucki, die zwei Wochen lang versuchsweise vegan gelebt hat. Adriano Mannino, bleiben wir gleich noch bei dieser Frage. Ein Recht auf ein Tier zu töten, dir sagt nein. Warum nicht?
Also, das ist auch wieder nicht, es ist keine kategorische Aussage. Man muss wieder differenzieren. Also, angenommen, die einzige Möglichkeit, wie ein Mensch oder auch ein anderes Tier, ich meine, der Herr Stadler hat teilweise von Wölfen und Löwen geredet, wenn es eine existenzielle Notwendigkeit ist, wenn man jetzt nur so könnte überleben, dann sieht natürlich die ethische Bewertung ganz anders aus.
Also, ein Löwe darf ja Zellen essen.
So. Ich meine, der Löwe hat eine existenzielle Notwendigkeit und gewisse Menschen vielleicht auch, ja, in gewissen Situationen, indigene Kulturen, was weiß ich, dann sieht es ganz anders aus. Bei uns ist es aber so, und das war auch bei mir persönlich ausschlaggebend, argumentativ. Aber wie gesagt, es muss Alltagspraktik haben, es muss zumutbar sein. Es ist auch im Rechtssystem so, dass man nicht eine Pflicht hat, und kann verantwortlich gemacht werden, weil es nicht zumutbar ist. Aber für die meisten Leute in unseren Breitengrad, auch wieder das kann man nicht verabsolutieren, aber die meisten Leute in unseren Breitengrad können gesund und gut leben, ohne Tierprodukte zu konsumieren. Also ist es zumutbar, und wenn es zumutbar ist, dann denke ich, sollte man ethisch einfach auf Gewalt verzichten, gegen Menschen, gegen andere Tiere.
Es ist eine Luxushaltung. Sie haben ja recht, dass man hier, wo wir im Wohlstand leben und wahrscheinlich auch noch würden vermögen, also die Reichen unter uns, dass die Lebensmittel x% teurer werden, dann kann man das alles durchziehen. Aber wenn man das jetzt 0, plötzlich fordert, muss man immer an die denken, die schon jetzt die Stromrechnung knapp zahlen können, und wo jetzt eigentlich immer mit dem Geldsack entscheidet, wenn sie einkaufen müssen. Und die Vegan-Haltung im Moment ist so eine Luxushaltung, es ist so ein bisschen Juppie-artig, es ist eine neue Strömung, es ist... Und nachher assoziiere ich euch noch mit den traditionellen Veganern, die nicht einmal Honig essen. Was ja nur wirklich krank ist, wenn man ein Bienchen und ein Delfin auf die gleiche Stufe setzt. Den kann man noch nicht hier erzählen, es gibt graduelle Unterschiede. Der graduelle Unterschied geht nicht vom Delfin bis zum Bienenli, sorry, und das wissen Sie auch.
Doch, also vom Delfin bis zum Bienenli kann man viele Zwischenformen finden, evolutionär ist alles miteinander verwandt.
Essen der Honig?
Nein, ich versuche auch darauf zu verzichten, aber ich meine, es gibt auch Veganer, die Honig essen, ich kann euch dann auch das Paper weiterleiten, Why Honey is Vegan, von einem bekannten Veganer, also schon unter Veganer sehr umstritten, aber ich denke, wenn man gute Alternativen hat, wie Melasse oder was weiß ich, oder Tattoo-Honig habe ich jetzt gehabt, ist es. Aber ich möchte jetzt doch den Herrn Stadler noch fragen, will ich mal heute Abend Stein auf den Kopf gefallen und ihr morgen kein Zukunftsbewusstsein mehr habt, darf ich euch nachher schmerzfrei töten und essen?
Ich bin froh um die Frage. Ja, sie dürften das. Ich hätte kein Problem, aber ich bin da eine Ausnahme. Da geht es jetzt noch um den Zeitgeist und um das Empfinden von allen anderen. Ein geistig behindertes Kind ist immer noch ein Mensch und kein Tier. Und dort dürfen, die Grenzen dürfen einfach nicht überschreiten. Ich finde einfach, dort muss man klar sein. Auch wenn jemand, ich weiss, dass ein Kind bis zu 3 Monaten noch keinen Ich-Begriff hat und so weiter. Und dass es einen Aff gibt, der unter Umständen intelligenter ist. Es geht nicht darum, dass wir jetzt die Unterschiede verwischen, nur wegen einer neuen Ernährungsform.
Gut, und jetzt begrüsse ich in der Sendung den Stefan Fossibetal von Gstaad. Er sagt, Veganer sind ehrlicher als Vegetarier. Grüß dich, Herr Fossibetal.
Ja, guten Abend, hier ist Fossibetal Gstaad. Eben, grundsätzlich sind Veganer ehrlicher, weil wenn man Milch will, wenn man Käse will, dann muss man davon ausgehen, dass eine Kuh auch kalbern muss. Also eine Kuh ohne Kalb gibt keine Milch. Was man aber muss sagen, der Herr hat vorhin auch gesagt, es sei marginal, was man damit Pflanzen kann machen, die vom Ackerbau betreiben. Wir haben immerhin über ein Viertel Altgebiet, wo man nichts anderes kann machen. Und wenn man das nicht nutzen, überall, wir haben irgendwo eine Grenze ab 800 Meter, wo wir eigentlich nur können Gras machen können, dann vergandet das. Wir haben plötzlich keine Artenvielfalt mehr. Wir haben plötzlich nur noch Waldweisch. Oder dort, wo eine offene Fläche ist, haben wir Lawinen. Vielleicht muss man das ein bisschen im Gesamt anschauen. Und wo ich mich einfach auch ein bisschen wehre, wir Schweizer Bauern sind nicht Massentierhalter. Auch wenn man jetzt nicht Bio ist, sind wir nicht Bio. Aber wir schauen anständig zu unserem Fee. Der Durchschnittsbetrieb hat irgendwo 15, 20 Hektare, hat pro Hektare ungefähr 1 GVE, also 1 Kuh. Da kann man nicht von Massentierhaltung reden. Und ich glaube, wir veredeln Gras zu tiptoppen Produkten. Und die kann man mit gutem Gewissen essen. Ob man dann vielleicht irgendwo in Südamerika jemandem zu essen fortnimmt, der Soja importiert, für selber zu essen oder eben den Tieren zu verfudern. Da bin ich mit noch einig, das ist wahrscheinlich ein bisschen fragwürdig. Aber wir können ja hier mit dem Gras, das wir haben, auch etwas machen.
Merci vielmals für euren Kommentar, Stefan Vosibetal aus Gstaad. Giordano Bruno Stiftung Schweiz mit dem Adriano Mannino als Co-Präsident wird gerne die vegane Ernährung in der Schweiz fördern, die pflanzliche Ernährung, und hat darum jetzt angekündigt, dass sie mit dem Projekt Sentience Politics Initiative lancieren wollen, und zwar in der Stadt Bern und im Kanton Basel-Stadt. Die Initiative, die verlangen, dass in den Kantinen von öffentlicher Hand auch vegane Menü angeboten werden, also zum Beispiel in Spitälern oder in Heimen oder in Verwaltung. Weiter verlangt die Initiative, dass der Staat Anreize schafft, für dass sich die Köche in veganen Küche weiterbilden lassen und dass auch Schülerinnen und Schüler im Kochunterricht mit dem veganen Kochen vertraut gemacht werden. Adriano Mannino, als Co-Präsident und Initiant zukünftige, wollt ihr in dem Fall, dass der Staat sich einmischt und der Staat mir sagt, was ich soll, um zu nachkochen?
Ja, wer ist der Staat? Ich meine, unsere zum Glück direkte Demokratie sind der Staat mehr. Das ist die demokratische Mehrheit. Also, darum, das ist ein Grund, warum ich den Bevormundungs- oder Wahlfreiheitseinschränkungsvorwurf nicht so verstehen kann. Unser Ziel ist, eine demokratische, offene Debatte darüber zu lancieren und dann wird abgestimmt. Das ist auch ein Grund, warum wir den direkt demokratischen Weg eigentlich also ein bisschen vorziehen gegenüber dem Parlamentarischen, obwohl wir auch dort offen sind und mit Leuten am Zusammenarbeiten sind. Und dann haben wir auch explizit darauf geachtet, dass die Forderung eben nicht die Wahlfreiheit einschränkt. Also es ist nicht zum Beispiel in jetzt Deutschland ist ein Vegetag gefordert worden. Also es wäre ein Tag gewesen, wo es sich vegetarisch gibt, wo es also keine Fleischoption gäbe.
Aber es hat einen riesen Sturm
gegeben, genau,
oder?
Genau. Und jetzt geht es uns also darum, quasi die Wahlfreiheit in der Kantine zu erweitern, indem es eine vegane Menüoption gibt. Ich meine, viele Leute wissen, oder die meisten wissen vermutlich noch nicht, was vegan kulinarisch schon alles möglich ist. Dann gäbe es dort also eine Erweiterung vor Wahlfreiheit. Und das ist unser Anliegen. Wir wissen, also uns ist es ein Anliegen, dass es realpolitische Chancen hat und eben nicht eine Bevormundung ist. Und insofern kann man schon sagen, ja, es ist eine staatliche Intervention, aber dann muss man auch sehen, heute haben wir ja eine massive staatliche Intervention, nämlich Milliardensubventionen, die die Tierwirtschaft unterstützen. Und das ist natürlich auch ein massiver Nudge in die Richtung der Tierprodukte. Und den möchten wir ein bisschen umkehren.
Vera Stucki, ihr habt so wochenlang vegan gelebt, hat beschrieben, wie das manchmal schon schwierig ist, dass man die richtigen Produkte findet, wenn sitzen. Ihr seid ja auch noch Medizinerin, habt also studiert gehabt, wenn ihr jetzt zurückversetzen in die Zeit, Kantina, Runi, wenn es jetzt immer auch vegane Menüs gibt, habt ihr das Gefühl, da würde man ändern mal auch so etwas wählen? Also würde das etwas bringen, glaubt ihr?
Ja, vielleicht manchmal zufälligerweise, wenn man es halt gerne hätte, würde man es schon wählen, aber also in der Regel sind die halt dann schon ein bisschen weniger gut frequentiert, die veganen Buffets, als die anderen. Also da muss man einfach ehrlich sein. Und das ist so ein bisschen mein Problem daran. Ich finde, man kann halt nicht einfach als Gruppe, wo irgendwie etwas lieber ist als etwas anderes und das zwar ethisch begründet, fordern, dass alle Mensen zukünftig das anbieten müssen. Weil ich meine, es gibt Diabetiker, es gibt Leute mit Glutenunverträglichkeit, Fructose, Intoleranz und so weiter. Da könnten die ja das alle auch verlangen. Ja, wir werden da benachteiligt. Und ich finde irgendwie, das ist nicht ganz...
Ja, es geht ja nicht um uns als Minderheit, sondern also wir haben ja schon staatlich eine Umweltpolitik und da geht es auch nicht irgendwie um eine
Ja, aber das
um
ist eure Meinung, die Umweltpolitik, das ist eure Meinung. Das ist nicht etwas, wo man kann sagen, dass das
die Schweizer jetzt verfolgen. Ja, aber das gilt für jede politische Forderung. Oder? Das ist immer die Meinung von denen, die es initiieren. Aber es kann trotzdem zutreffen, dass es nicht nur für diese Gruppe relevant ist, sondern gesamtgesellschaftlich.
Peter Stadler, würdet ihr das Menü wählen, Herr Gantine? Runi Bern?
Ja, das könnte sein, dass ich das sogar ab und zu wählen. Gerade gestern Abend habe ich Ich weiß nicht, ob es vegan oder vegetarisch war, aber ich muss sagen, das ist einer von diesen Schweizer Kettinnen. Es war einfach eine Unkultur auf dem Teller und ich habe kein Adjektiv gefunden für die Sauerei, wie es war. Also, aber das ist nicht immer der Fall.
Es gibt also sehr feines veganes Essen.
Und ich bin selber ein leidenschaftlicher Koch. Ich kann nur sagen, jetzt bin ich mal wieder raus und habe Pech gehabt. Bin in ein Beiz reingeraten, was einfach eine Sauerei war. Und wenn jetzt der Staat mir noch vorschreibt, was auf meinem Teller soll sein und wie es soll schmecken und vor allem, wie es zusammengesetzt soll sein, dann geht es für mich zu weit. Ich bin einverstanden, dass der Staat ein Kontrollorgan hat, um zu schauen, dass wir genügend Giftiges bekommen, nichts Infektiöses und so weiter. Also etwas, das allen zu gut kommt. Aber dass man nachher plötzlich der Staat würde vorschreiben, dass man, ja, wie das zum Beispiel ist in anderen Ländern der Fall ist, dass man nachher noch Koscher auch noch muss haben und dann andere Religionen auch noch. Und wenn ich denke, dass es etwa 3000 Götter gibt, dann könnte es verdammt viel Menü geben. Und das hängt mir zum Hals aus. Ich möchte auf meinem Teller selber dürfen entscheiden.
Ja, und inwiefern schränken euch denn die Initiative ein? Das verstehe ich einfach nicht.
Will ich zurückschauen. Wenn ich zurückschaue, wie man bis jetzt Minoritäten behandelt hat, zum Beispiel die Raucher, die ja blöd sind, oder? Aber dass man nachher vom Staat, wenn man das dem Staat gibt, hat man plötzlich das Passivrauchen gleich gefährlich gemacht wie das Rauchen. Und dann ist der Staat gekommen und dann hat man geregelt. Am Schluss hat man gesagt, ja, da wird man zusammen Lösungen finden und so weiter.
Was hat das mit den veganen Mönchen in Kantinen?
Weil wenn man das jetzt dem Staat den Auftrag gibt, so etwas durchzuführen, dann kommen die Regulatoren, dann wird das Gesetz gemacht, dann wird Verordnung gemacht. Am Schluss werden kleine Kantinen eingehen, weil sie sagen, ja, wir haben gar niemanden, der das bei uns ist. Der Staat wird das wieder fortschreiben. Genauso wie es Beizen gegeben hat, die eingegangen sind, weil die Raucher weggeblieben sind und so weiter. Das heisst, es ist ja alles in der Ordnung, wenn man so Zeug macht, wenn es ein Business ist. Und ich sage es immer wieder, ich respektiere euch, was ihr hier macht und tut. Aber ich will den Zwang nicht via Staat. Ich sehe nicht ein, dass man den Staat missbraucht für solche persönlichen Zwecke.
Es wären ja 3 Mönche zum Beispiel. A, B und vegan. Könntet ihr dagegen noch A oder B nehmen?
Ja, aber ich wohne noch 1500 Meter im Wallis. Oder? Wenn das kommt, dann muss jede Beiz in dieser Höhe oben die 3 Mönche haben, letztlich, oder? Wenn das im Wallis würde kommen.
Nur staatliche Institutionen, nicht jede Beiz, die privaten nicht.
Ja, aber ihr wisst doch selber, das Ganze ist eine Salamitaktik, und um das geht es mir. Ihr fängt mit 2 Kantonen an, dort, wo ihr den meisten Anhänger habt. Das Ziel ist alle Kantone, das Ziel ist, dass es weitergeht und so weiter. Beweggründe akzeptiere ich ja, aber die Methode nicht. Nicht via der Staat. Ich will keinen Kindermädchenstaat.
Mir scheint einfach, dass ihr recht inkonsequent seid, wenn es um einen Staat geht. Zum Beispiel in einem anderen Kontext haben wir über die Organspende mal diskutiert. Da seid ihr sehr stark vertraut mit den aktuellen Schadensfolgen. Es gibt so wenig Spenderorgane und darum seid ihr dafür explizit, dass der Staat dort die Regelung umkehrt, dass man sich neu vor Organspende muss abmelden statt anmelden. Und hier seid ihr also für einen Staat, weil ihr nur zu gut wisst als Mediziner, was dort die Schadensfolgen sind. Und wenn man sich halt mit den Folgen vom Tierkonsum befasst, dann weiss man auch nur zu gut, was die Schadensfolgen dort sind. Und sie sind wirklich schlimm.
Nochmal,
und darum scheint es mir überhaupt
Herr
Manino, nicht...
Lieber nochmal die scharfe Grenze, die ich nicht bereit nachzugeben. Im einen Fall, Transplantationen, geht es um einen Menschen. Und es geht um Solidarität mit allen Menschen in der Schweiz.
Die Klimapolitik geht es auch um globale Solidarität mit allen Menschen.
Schon gut. Und vor allem, wenn sie via CO2 von der Schweiz aus mit veganem Essen die Welt retten wollen, das wird dann witzig. Das hat jetzt nichts zu tun mit dem Ganzen.
Und da wäre jetzt gerade genau der richtige Moment für eine weitere SRF-Hörerin. Und zwar ist das Marianne Giordano von Zürich. Grüße, Frau Giordano.
Ja, grüezi, Frau Hulliger.
Habt ihr zugelost?
Ja, ich habe zugelost. Ich verfolge das mit Interesse. Ich habe nichts gegen Veganer. Aber es gibt gewisse Probleme. Also zum Beispiel, ich habe das im Kopf mit den Hühnern und mit den Eiern. Man sollte also auch keine Eier mehr essen. Ich frage mich, wie das soll vor sich gehen. Die Hühner, wir haben Hühner, die Eier legen. Man könnte die Hühner züchten, die nicht mehr so viele Eier legen, wo nur noch für ihre Bibeli da sind. Und was passiert mit denen, soll man die einfach alle leben lassen, bis sie eines natürlichen Todes sterben. Und das ist etwas, was ich mir einfach gar nicht vorstellen kann.
Roger Arno, eine Frage an Herrn Manino. Was macht ihr mit den Hühnereiern?
Ja, also zuerst geht es mal um Kritik. Vorher ist behauptet worden, wir haben keine Massentierhaltung. Wir haben eine hochindustrialisierte Tierverwertung in der Schweiz. Das sieht man in der Eierwirtschaft. Über 2 Millionen männliche Küken, alle männlichen Küken, konventionell wie biologisch, werden gerade vergast oder geschreddert, kurz nach dem Schlüpfen.
Aber da ist man jetzt auch dran, dass man eben eine Rasse findet, die sowohl für das Mästen wie auch für die Eier...
Ja, da ist man dran, aber da gibt es wieder ökonomische Kompromisse und so weiter.
Man ist dran.
Ja, aber inwiefern ist es besser, wenn man das Huhn würde aufziehen und nachher also ihre Bodenhaltung, die so über 10'000 Tiere zusammengepfercht hat, ich sehe nicht, wie das nachher gross besser wäre. Und ja, wie man es würde machen. Ich meine, der Konsum, es wird natürlich, ich meine, wenn es einen Schritt in Richtung Veganismus gibt, dann passiert das ja nicht über Nacht. Also Tierbestände würden zurückgehen, wie der Stadler richtig gesagt hat, es geht nicht darum, Tiere auszurotten. Ich meine, Hunde haben wir ja auch nicht ausgerottet, nur weil wir sie nicht essen, wie in China zum Beispiel, sondern es ging darum, man würde halt Schritt für Schritt weitergehen, hin zu einer Gesellschaft, wo das Prinzip würde gelten, wenn man ein Tier in die Welt setzt, wie wenn man Menschen in die Welt setzt, dann hat man dem gut zu schauen. Und man hat es nicht zu schädigen, nicht zu töten, wenn das nicht notwendig ist. Wie der Herr Stadler auch wiederum gesagt hat, ja, wenn es jetzt nur noch am Leiden ist, am Lebensende, ist dann wieder ganz etwas anderes, ein marginaler Fall. Aber grundsätzlich, warum einem Tier Gewalt antun, wenn es nicht nötig ist?
Also und die Eier, die würden bleiben liegen?
Die würden bleiben, also wenn das Huhn Eier legt und es den Eier nicht danach fragt, dann sehe ich kein Problem damit. Ich würde einfach schauen, dass das, was ich mit dem Huhn mache oder wie ich mit dem Huhn interagiere, einfach gewaltfrei ist, so gut, dass es geht. Ja, das ist wiederum eine pragmatische Sache. Wir sind überhaupt nicht dogmatisch. Natürlich gibt es dogmatische Veganer, aber zu denen gehöre ich nicht und die meisten von meinen Kolleginnen und Kollegen.
Also immer, wenn es um Rationalität geht, bin ich dabei und habe Sympathie. Aber vorher sind wieder nicht fair gefunden, wenn man sagt, ja, alle männlichen Bibi werden vergast oder verschreddert. Das ist nicht wahr. Es ist nur von den Legehennen so. Wer heute ein Bulle isst, weiss nicht, ob er vom Teller ein Mibli oder ein Männli hat. Aber bei den Legehennen ist es tatsächlich so, dass die Männli halt tatsächlich keine Eier legen. Also werden sie nach der Geburt umgebracht. Wenn man die Bilder zeigt, sehen die furchtbar aus. Es ist aber ein humaner Tod, den das Bibi macht. Und dort kann man das Gegenteil behaupten, aber das ist nicht fair, wenn man auf der einen Seite rational und dann gerade wieder kippt die Emotionalität rein, um etwas abzuholen. Bleibt bei der Rationalität und argumentiert.
Ja, ich glaube, wir bleiben da bei der wissenschaftlichen Rationalität. Ich habe vor Eierwirtschaft geredet und dort stimmt es. In der Eierwirtschaft, konventionell wie biologisch, wird jedes männliche Bibeli getötet. Und auch sonst, wissenschaftliche Rationalität. Neurobiologisch wissen wir, dass die Vögel können leiden können. Und auch wenn man Bilder anschaut und wenn man Studien anschaut, ist das recht klar, dass es ein qualvoller Erstickungstod ist.
Wir können leider bei Billy nicht fragen, wir haben aber euch daheim gefragt, SRF1-Hörerinnen und Hörer, was habt ihr für eine Haltung zum Veganismus? Sind Veganer bessere Menschen? Mein Kollege Stefan Siegenthaler hat sich eure E-Mails angeschaut.
Ja, sind Veganer wirklich bessere Menschen? Der Freddy Fischer, der ist in meinem System spinkt, jetzt geht's wieder. Der Freddy Fischer, der meint, ja, es sei sicher ein bisschen fragwürdig, wenn man von besseren und dementsprechend auch von schlechteren Menschen redet. Die Veganer, die sollen so leben, wie sie es gut finden. Das Gleiche müsse aber auch für die anderen gelten. Sprich, es soll jeder so, wie er will und der andere einfach machen. Der Roger Jos schreibt, das Phänomen Veganer, das sei eine Modeerscheinung. Die kommen halt und gehen wieder und ja, für ihn sei es und bleibe es Spinner, die Veganer. Spinner also auf der einen Seite, auf der anderen sogar ein bisschen Helden. Die Trudi Stöcklin schreibt, Veganerinnen retten im Jahr etlichen Tieren das Leben und schützen sie vor Folter, Transport und so weiter. Veganer sind bessere Menschen, aber schützen auch das Klima und sind sehr gesund. Ja, aber da fragte Christopher Huddleston, ja, könnte man auch auf die gesundheitlichen Aspekte hinweisen, Stichwort Krebs, Herz, Kreislauf, Osteoporose etc. Ist es also wirklich gesünder? Spannende Frage, die wir ansatzweise schon mal diskutiert haben in dieser Stunde, hat Nadja Maurer aus dem Kanton Nidwalden. Sie schreibt, es wird Sommer. Hat ein Veganer noch nie eine Fliege, Mücke oder ein anderes Insekt getötet, weil es ihm lästig war? Ja, da hingegen kommt jetzt Charlotte Blattner ins Spiel von Basel-Lanz. Lasst uns nicht über Pflanzen, Insekten und andere Randthemen diskutieren, sondern ums Wesentliche. Unsere immense Ausnutzung und Abschlachtung von leidensfähigen Kühen, Kälbern, Hühnern, Schweinen, Fischen und so weiter, welche in keinster Weise nötig ist. Es geht also nicht um die Grösse der Tiere, sondern eher um das Prinzip.
Merci vielmals für die Zusammenfassung. Was ist denn eigentlich Veganismus? Ich würde auf das gerne neu zum Schluss von dieser Sendung Forum auf SRF 1. Ist es eine Bewegung? Ist es ein Trend? Ist es eine Ersatzreligion? Vera Stucki, ihr habt 2 Wochen lang seit ihr vegan gelebt. Fühlt man sich da besser? Hat man so ein bisschen wie ein gutes Gewissen? Gibt es irgendwie einen Kick, sage ich jetzt mal?
Nein, also Kick jetzt nicht. Also man weiß sicher, dass man wahrscheinlich nach besseren Prinzipien lebt. Also dass man, ich meine, eigentlich haben wir ja alle nicht gern, wenn Tiere leiden oder die wenigsten von uns. Und ich meine, natürlich ist es gut, zum wissen, okay, jetzt bin ich wirklich im Reinen mit mir selber. Aber da bin ich halt eben, wenn ich es nur 2 Wochen mache und nachher wieder zum Alten zurück. Von dem her, ja, gilt er nicht ganz. Aber für mich ist Veganismus eigentlich eine Haltung, mehr als irgendetwas anderes. Eine Lebensweise, eine Haltung.
Was ist es für euch? Ist es eine Religion? Hermann Inol, seit 5 Jahren lebt er.
Eine Religion sicher nicht. Ich meine, die Giordano Bruno Stiftung ist ja sehr religionskritisch. Wenn es eine Religion wäre, wäre es quasi ein abgeschlossenes, dogmatisches System, das nicht veränderlich ist, nicht zugänglich für Kritik. Aber das ist es nicht. Ich meine, es gibt natürlich die Veganer, aber das gibt es bei jeder Haltung, bei jeder Einstellung. Gibt es Leute, die das dogmatisch und kritikimmun sozusagen vertreten. Aber das gilt, oder ich bemühe mich zumindest, dass das für mich nicht gilt. Auch für die meisten Leute, die ich kenne, die ebenfalls vegan leben. Für uns ist es tatsächlich, einfach Ausdruck davon, nach Möglichkeiten etwas zu tun gegen das Leid in der Welt. An verschiedenen Fronten und wie gesagt, nicht dogmatisch, sondern pragmatisch. Und es, natürlich ist es uns Anliegen, dass jeder kann machen, wie er will. Aber so einfach ist es eben nicht. Ich meine, wenn das Prinzip absolut wäre, jeder kann machen, wie er will, dann könnte man das Tierschutzgesetz abschaffen. Oder zum Beispiel, das weiss der Herr Stadler besser als ich, im medizinischen Labor kann man auch nicht machen, was man will. Also wir haben ein Staatsprinzip, das sagt, wir wollen Tierversuchsalternativen fördern. Und der fragt sich einfach, warum nicht auch im kulinarischen Bereich? Also im Laborbereich akzeptieren wir, dass wir eigentlich kein Tier Schaden zufügen wollen, wenn es Alternativen gibt. Und jetzt ist das eigentlich im kulinarischen Bereich nicht einzusehen, warum es nicht gleich sein sollte.
Also es ist keine Religion, aber du tust gleich ein bisschen missionieren.
Was heisst missionieren? Ich meine, wir versuchen, einen Diskurs, einen öffentlichen Diskurs darüber anzuregen. Ich meine, diesen Missionsvorwurf, ob man den auch den Menschenrechtlern machen, ob man den den ersten Leuten machen, die im 17., 18. Jahrhundert erste Tierschutzgesetze eingeführt haben und so weiter. Ich glaube, das ist einfach, der Missionsvorwurf, der fungiert vor allem als Diskussionsstopper, der dazu führt, dass man die Beweggründe und die meines Erachtens rationale Beweggründe dahinter nicht muss anschauen.
Peter Stadler, man hört, es sei im Trend. Ich habe auch bei den Grossverteilern Coop und Migros nachgefragt und die sagen auch, ihre veganen Produktenlinien, die sie im Angebot haben, die laufen sehr gut und beide denken auch daran, die auszubauen. Ob schon man auch muss sagen, auch der Fleischkonsum ist in der Schweiz noch leicht gestiegen, das vielleicht auch noch als Klammerbemerkung. Aber es scheint, dass sich viele Leute für das interessieren, vor allem auch viele junge Leute, vielleicht auch als Teilzeit-Veganer. Ist es vielleicht auch eine Generationenfrage? Also ist wieder Verzicht vielleicht für die heutige Jugend eine Art der Luxus?
Ja, nein, sie gehen in einen neuen Luxus hinein, aber ich sympathisiere ja damit. Es ist, wir haben zu meiner Zeit, nach den 68er, sind eigentlich alle NGOs gross geworden. Das sind auch so eine Art Ersatzreligionen gewesen, aber die haben alle die Welt wollen retten. Und sympathischer finde ich jetzt so vielen jungen Leuten, dass eigentlich die Welt nicht mehr so ernsthaft retten wollen. Das ist eine relativ gut gefällt in dieser Welt, aber das ethische andere Haltung an den Tag legen wollen. Und dass sich moralische Überlegungen machen. Und dieser Aspekt ist besonders interessant, weil das sind vielfach Junge, die sagen wir, geheilt sind worden von den traditionellen Religionen, aber jetzt einen Halt brauchen und einen Lebenssinn auch. Und von dort her ist es eigentlich ganz schön, dass die sagen, ja, jetzt will ich leben auf eine Art und Weise, dass es verantwortungsvoll ist. Ich will niemandem etwas leid tun, am letzten einem Tier und so weiter. Das ist alles schön und gut und das unterstütze ich. Ich habe einfach Angst, dass nachher plötzlich das auch so zu Weltretter werden, die am Schluss über Leichen gehen würden, oder? Wo dann plötzlich das Tier höher ist als der Mensch. Und diese Diskussion brauchen wir. Und sagen wir müssen ja schliesslich auch herausfinden, was uns vom Tier wirklich unterscheidet. Und was gibt uns Recht und was gibt uns kein Recht. Und ich bin eben der Meinung, dass man ein Tier sogar muss töten, wenn es von einem abhängig ist. Und das ist natürlich ein schwerer Entscheid, das kann nicht jeder. Es kann fast niemand mehr heute sich seine Nahrung erjagen. Wer hat noch den Mut, ein Tier zu erschiessen, zu erwürgen, zu erschlagen? Niemand mehr, oder? Und das ist auch ein bisschen die Haltung, die jetzt drinnen ist. Ich will gut sein zur Umwelt. Das ist auch für sich schön.
Aber ich finde Ihr Argument, dass man muss Tiere töten muss, wenn sie von ihm abhängig sind, aus Nettigkeit ihnen gegenüber, ist einfach nicht ganz stichhaltig. Weil in der Regel sind das nicht leidende Tiere, die man tötet, um ihnen gefallen tut, sondern man bringt sie zum Leiden, indem man sie in die Fabriken sperrt. Und nachher töten wir
sie. Sie es nicht verdrehen. Sie sind Medizinerin, sie wissen ganz genau, es geht hier um Tiere, die krank sind.
Und nicht in unserem Fleischkonsum.
Nein. Es geht darum, dass wir von Tieren umgeben sind, die entweder Haustier sind oder Nutztier.
Wir reden da.
Ja, nee, und jetzt hören Sie gerade zu. Es geht darum, dass eine Kuh auch krank sein kann. Und eine Kuh, eine Milchkuh, die Milch gibt. Und wenn ich, wenn Sie jetzt zuschauen und dieser Globuli geben, anstatt der medizinischen Behandlung, ist das eine Tierquälerei. Und um das geht es, dass man sich das bewusst wird, oder?
Gut, wir haben probiert, uns bewusst zu werden, was es bedeutet, wenn man Fleisch isst, wenn man tierische Produkte konsumiert. Wir haben probiert, herauszufinden, der Unterschied zwischen Tier und Mensch. Adriano Manino möchte euch auch noch mal gerne schnell das Wort geben. Er hat gesagt, der Stadler sucht einen Halt. Die Veganer suchen einen Halt im Veganismus.
Ich glaube nicht, dass wir irgendwie einen besonderen Halt suchen im Sinne von einer Ersatzreligion. Ich meine, mir scheint, dass wir versuchen, einfach das Common-Sense-Prinzip, das wir eigentlich alle anerkennen, vielleicht ein bisschen konsequenter anzuwenden und auch aufzuzeigen, dass es eben alltagspraktisch ist und nicht schwierig. Wir akzeptieren alle das Tierschutzprinzip, das sagt, wir wollen einem Tier eigentlich keinen unnötigen Schaden antun. Und jetzt ist es einfach recht schnell einsichtig, dass der Fleischkonsum Tier schädigt und dass er unnötig wird, sobald wir Alternativen haben. Und insofern denke ich mir überhaupt nicht, dass das irgendwie ein besonderer Halt ist. Also für mich ist es im Alltag auch, eben, ich merke es nicht einmal mehr. Und auch die Geisteshaltung dahinter, wie gesagt, eben, im Tierschutzgesetz haben wir das Prinzip verankert und warum einem Tier unnötig Schäden zufügen, wenn es anders geht.
Wir haben auch extra vegane Brötchen heute hergestellt. Wir bieten immer unseren Gästen kulinarisch etwas bieten. Heute gibt es selbstverständlich auch vegane Brötchen. Vera Stucki zum Schluss noch. Zwei Wochen hat er vegan gelebt. Macht ihr es weiter? Könnt ihr euch vorstellen, das für immer zu machen? Oder sagt ihr nein? Für mich ist es gut so.
Ich würde es machen, wenn es da in der Schweiz mehr entsprechende Produkte und Möglichkeiten gibt. Ich kann ganz kurz ein Beispiel anführen. Ich war in Berlin letzte Woche und dort hat es so viele Sachen gegeben, die vegan waren und gut essbar, dass wenn ich dort wohne, würde ich es vielleicht noch machen. Aber jetzt da ist halt für mich persönlich der Aufwand zu gross, weil ich einfach zu wenig jetzt halt von dem überzeugt bin.
Der Aufwand noch zu gross. Und ich schaue jetzt die Brötchen an. Es hat eins mit Fleisch für Herrn Stadler und eins mit Tofu für Herr Manino. Und ihr dürft auswählen, Frau Stuck. Ich wünsche Ihnen einen guten und euch daheim. Merci fürs Zuhören.
SRF 1 Forum.
Die Gäste von Simon Holliger waren Adriano Manino. Er ist Veganer und Co-Präsident der Stiftung Giordano Bruno Schweiz. Dann der Beta Stadler, Professor für Immunologie an der Uni Bern. Und die Vera Stucki, Redaktorin bei der Gesundheitssendung Puls im Fernsehen SRF 1. Das Forum als Podcast oder zum Online-Nachhören gibt es auf srf1.ch. Schauen wir noch ganz kurz auf nächsten Donnerstag. Da diskutieren wir im Forum über einen Mindestlohn und ihr könnt live mit dabei sein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.